Ich hatte heute eigentlich gehofft, ich könnte sehr entspannt hier die Predigt halten und da wurde mir gestern der Mitgliederversammlung ermutigt, Herr Günther. Und jetzt kam jemand und hat gesagt, heute ist online. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Deshalb, liebe Online-Zuhörer, wenn ihr heute keine Präsentation bekommt, tut es mir leid, das gibt halt heute keine, aber ihr habt eine. Ja. Online ist die anders. Wir kommen ja in unserer Reihe immer wieder zu dieser Überschrift. Wir erzählen die gute Nachricht. Wir haben was weiterzugeben. Ich verbreite die gute Nachricht und heute ist Erzählen dran. Wenn wir heute da wieder drüber redet und uns mitten eigentlich drin befinden, dann möchte ich beginnen mit der Frage, ist es wirklich eine gute Nachricht? Haben wir wirklich eine Nachricht zu bringen, wo wir sagen, die ist gut? Oder ist eine Nachricht, die ist peinlich? Eine, die eh keiner mehr interessiert. Eine, die schon längst veraltet ist. Eine von gestern. Ich persönlich bin überzeugt, die Antwort auf diese Frage wird entscheiden, wie sind wir unterwegs. Bin ich überzeugt, das ist eine gute Nachricht, dann wird es doch was mit mir machen. Und wenn ich überzeugt bin, es ist eine gute Nachricht, wird es auch was mit denen machen, denen ich sie bringe. Denn sie werden sehr wohl merken, ob ich eine Nachricht bringe, um ihnen was überzustülpen. Eine Nachricht, wo sie vielleicht das Gefühl bekommen, da geht es darum, dass mehr Mitglieder gewonnen werden. Oder weil ich wirklich was erlebt habe, das ich persönlich mit anderen teilen möchte. Etwas, wo mich bewegt und deshalb bewegt es mich dazu, andere damit zu erreichen. Das hat mich beschäftigt in der Vorbereitung und es hat mich herausgefordert, ja, was ist denn die gute Nachricht, die wir als Christen haben? Ja, ich darf es bezeugen, Jesus, der Sohn Gottes, hat mein Leben reich gemacht. Ich habe einen Vater im Himmel, der allmächtige Gott, zu dem ich jederzeit an jedem Ort kommen darf und ihm das hinlegen, was mich beschäftigt und weiß, er ist bei mir, er geht mit mir. Selbst wenn der Tod an meiner Tür klopft, darf ich wissen, das ist nicht der Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Es geht weiter. Das Leben aus der Gemeinschaft mit dem himmlischen Gott. Ich darf und kann es bezeugen, dass Jesus Christus die Quelle auch meiner Ehe und Familie ist. Dass, wenn meine Frau komisch ist, es einen Ort gibt, wo ich mit Gott über meine Frau reden darf. Und wenn ich komisch bin, darf ich mit meinem Gott darüber reden und sagen, gib mir den Mut, jetzt auch zu meinem merkwürdigen Verhalten zu stehen. Und ich darf bezeugen, es gibt einen Gott, der mir Halt gibt, auch in Situationen, die ich selber nicht verstehe. Wir haben doch wirklich was zu erzählen. Etwas sehr Persönliches, wo wir mit Gott erleben dürfen und das mit anderen Menschen teilen. Damit sind wir schon mitten im Thema von heute. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus erzählend. Vielleicht ist jetzt jemand hier, der sagt, ich bin schon kurz davor abzuschalten. Warum? Weil meine Geschichte, die ist vielleicht in 2 Minuten erzählt. Und ist so normal. Was soll ich denn da überhaupt erzählen? Das kommt mir sehr bekannt vor, das kenne ich persönlich. Und deshalb werde ich da heute auch immer wieder drauf eingehen. Denn diese Geschichte, wo uns so normal vorkommt, ist doch eine, wo Gott mit mir schreibt. Und deshalb ist sie einzigartig und auch wert, dass wir immer wieder uns die Frage stellen, ist Gott wirklich nicht jemand, der unser Leben reich macht? Bevor wir gleich einsteigen, vielleicht noch ein Hinweis. Vielleicht gibt es welche, die sagen, wir hatten doch in der 2. Einheit, hatten wir doch erzählen als einen von 6 Möglichkeiten, wie wir überhaupt unterwegs sein können. Und heute ist es ein Wert, der uns alle plötzlich angeht. Das ist doch merkwürdig, oder? Ja, bei der 2. Einheit war Erzählen eine Möglichkeit vom Lebensstil. So wie dienend oder einladend eher eine Persönlichkeit charakterisiert, wie sind wir unterwegs. So gibt es Menschen, die erzählen einfach gern, nicht nur von Jesus, sondern insgesamt sehr kontaktfreudig. Das ist eher eine Lebenseinstellung und Haltung. Und heute geht es darum, sprachfähig zu werden. Wie kann man diese frohe Botschaft, die wir haben, wirklich gut weitergeben. Ich möchte es am Dienenden-Typ verdeutlichen. Wir haben es ja festgestellt, hier gibt es sehr viele, die den Dienenden-Typ haben, die gerne Menschen helfen. Und was ist, wenn uns jetzt die Frage gestellt wird, wieso machst du das eigentlich? Wird es da nicht befreiend, wenn wir sagen könntet, weißt du, ich habe einen Gott, der mir dient. Und weil ich von diesem Gott beschenkt werde, darf ich weitergeben von dem, was er mir schenkt. Und dann nicht plötzlich sprachlos zu sein, sondern eine Antwort zu geben auf den Gott, der mich eben beschenkt hat, auch als dienender Mensch. Ich möchte einsteigen mit uns und bevor wir jetzt uns die Frage stellen, was heißt es zu erzählen, möchte ich nochmal die Grundlage legen. Weil Leben mit Jesus ist immer etwas, wo erst das Evangelium uns selber berühren darf und muss. Sonst ist es eine Nachricht, die wir vielleicht weitergeben, die eher kalt ist. Als Jesus in den Himmel ging, da hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es geht im Christsein um Kraft. Hier ist das Wort Dynamis verwendet, es kommt tatsächlich von dem Wort Dynamit. Und ich glaube, wir wissen, was Dynamit anrichten kann. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, die Kraft Gottes ist nicht eine, die uns Menschen kaputt schlägt, sondern eine, ich möchte es heute mal so formulieren, die das, was uns kaputt macht, wirklich wegsprengen kann und gleichzeitig uns in eine Freiheit versetzt, nämlich so zu leben, wie Gott es uns für uns gedacht hat. Das bedeutet, als Christen sind wir gar nicht allein in unserem Alltag, sondern wir haben diesen Heiligen Geist in uns, der uns befähigt. Einer, der so viel Kraft hat, dass wir voller Mut und Überzeugung unterwegs sein dürfen. Und ich glaube, das vergessen wir so oft und beginnen irgendwas einfach zu tun, anstatt dass wir zu dem kommen, der es liebt, uns zu beschenken. Erst dann geht Jesus weiter und sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier ist von etwas die Rede, das sind wir. Das ist nicht etwas, das wir sein müssen, sondern wir haben doch was erlebt, wo wir bezeugen können. Das heißt, jeder, der mit Jesus Christus lebt, darf was bezeugen. Ein Zeuge ist eine Person, sagt das Lexikon, die über wahrgenommene Tatsachen berichtet. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann. Also das ist ein Zeuge. Deshalb meine ich, ist es gut, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ist meine Geschichte überhaupt wert, erzählt zu werden? Dass wir das ganz deutlich erkennen, es ist doch eine Geschichte, die Gott mit mir schreibt. Und dann ist es seine Geschichte in erster Linie und nicht meine Geschichte. Ich möchte mal so formulieren, meine Geschichte ist nicht deswegen so schön, weil sie so spektakulär oder irgendwie so großartig viele Elemente enthält, wo ich erzählen kann. Meine Geschichte ist deshalb so wertvoll, weil sie eben kein Zufall ist, sondern Gottes Handeln mit seinen Menschen beinhaltet. Ich bin ein Teil von dieser Geschichte mit diesem allmächtigen Gott. Und diese Geschichte Gottes mit seiner Welt ist es wert, erzählt zu werden. Und so möchten wir jetzt zusammen einsteigen, ein Beispiel anzugucken, wie der Günther es auch schon gesagt hat, nämlich von Paulus. Paulus war jemand, der immer wieder vor der Frage steht, wie erzähle ich oder wie verkündige ich die gute Nachricht? Und jetzt hatten wir in Einheit 2, dass dieser Paulus sehr wahrscheinlich ein argumentativer Stil auch hatte. Und mich bewegt das in der Geschichte, die wir jetzt zusammen dann angucken, Apostelgeschichte 26, er nicht einfach argumentiert, sondern seine Geschichte erzählt. Davor ist mir aber eins noch sehr wichtig. Paulus zeigt uns an einer anderen Stelle, warum er hier in Apostelgeschichte 26 vor einer offenen Tür stand. Und ich weiß, dass wie es in der Einleitung heute gut gesagt wurde, diesen Auftrag weiterzuerzählen oft tatsächlich als viel zu großen Schuh erleben. Und da gibt es eine Stelle, die entlastet mich enorm, weil Paulus hier zeigt, das ist etwas, das wird im Gebet vorbereitet und das ist ja in dieser Reihe sehr wichtig. Da steht in Kolosser 4, 2 bis 3, betet dafür, dass Gott uns eine Möglichkeit, eine offene Tür gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Ich finde es hammer beeindruckend. Paulus war jemand, der hat gebetet für offene Türen, also für Möglichkeiten. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe das auch schon gebetet. Und dann haben wir indirekt wie so Angst, was ist, wenn eine Tür sich öffnet? Ja, dann muss ich ja reden, oder? Und deshalb, vielleicht beten wir es lieber gar nicht. Komisches Denken eigentlich. Weil hier betete Paulus gleichzeitig noch, damit ich frei und offen reden kann. Das heißt, wenn Gott eine Tür öffnet, schenkt er uns doch auch den Freimut, auch diese natürliche Art, dann wirklich reden zu können. Und genau das, finde ich, passiert in Apostelgeschichte. Da geht eine Tür auf, und zwar an einem ganz besonderen Ort, im Gerichtssaal. Und Paulus hatte ganz bestimmt gebetet, weil er es hier sagt. Und jetzt schenkt ihm Gott die richtigen Worte. Wenn wir so unterwegs sind wie Paulus, wird er auch bei uns Gelegenheiten schenken. Ohne dass wir es vielleicht gesucht haben. Plötzlich von jetzt auf nachher stehen wir in einer Situation, wo wir merken, jetzt darf ich ganz natürlich erzählen. Vielleicht stellt der Lehrer eine Frage. So war es kürzlich bei meiner Tochter in der Klasse, da ging es um die Frage, wer von euch glaubt überhaupt noch an den Schöpfer? Und sie hat den Mut bekommen, als Einzigste sich zu melden. Bei anderen ist vielleicht eine Situation, wo ich sage, eigentlich passt es jetzt gar nicht. Gestern in der Mitgliederversammlung hat jemand erzählt von einer Situation, da war die Person bei der Arbeit und dann kam ein Kollege und hat eine Viertelstunde einfach über was weiß ich gesprochen. Und innerlich hat die Person gedacht, wäre vielleicht schon Zeit, dass du wieder arbeiten gehst. Und dann so nach einer halben Stunde kam plötzlich eine ganz persönliche Frage über den Glaube. Und sind gesprochen über das, was eben unser Glaube ausmacht. Und im Nachhinein hat diese Person festgestellt, Mensch, tatsächlich, ich bete schon jetzt in dieser Reihe, das ist ein VIP von mir, steht auf meinem Blatt als Gebetsanliegen. Ja, Gott hat die Bürotür geöffnet, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir das machen. Nicht immer bei der Arbeit sollte man das tun. Aber hier an dieser Stelle war es, finde ich, vorbereitet und sehr ermutigend. Es gibt vielleicht manche, die sagen, so das Reden fällt mir schwer. Da möchte ich hier nochmal Mut machen. Vielleicht hat Gott dich aber anders begabt, dass du es schreiben kannst. Vielleicht in den sozialen Netzwerken. Ich persönlich habe mir lang auch schwer getan, darüber zu reden. Und dann war plötzlich mal eine Möglichkeit, immer Leserbrief was zu schreiben. Später in der Andacht, in der Zeitung. Und da sagst du jetzt vielleicht, das wäre für mich das Schlimmste. Ist doch okay. Für mich wäre was anderes vielleicht viel schlimmer. Und Gott gebraucht uns so, wie er uns eben begabt und gebrauchen möchte. So, jetzt steigen wir ein in Apostelgeschichte 6 und 2. Jetzt wird es endlich Zeit, dass wir dorthin kommen. Ich lese die Verse 2 und 3. Da sagt Paulus, ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich heute wegen der Anschuldigung der Juden vor dir rechtfertigen kann. Denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Streitfragen sehr genau. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Der erste Punkt heute ist, wir erzählen wertschätzend. Und es beeindruckt mich hier bei Paulus. Guck mal, er steht hier vor einem mächtigen Mann und er stellt sich wie auf eine Stufe mit ihm und findet das heraus, was sie beide verbindet. Paulus war ein Experte im Alten Testament und dieser Agrippa auch. Und er hat Wertschätzung für für diesen Mann. Ich glaube, wenn wir das vernachlässigen, sind wir völlig daneben unterwegs. Aber überhaupt nicht wie Jesus. Wertschätzend erzählen wir, was Gott in unserem Leben getan hat. Das heißt, wir stülpen dem anderen nicht einfach was über, sondern wir begeben uns auf seine Stufe. Wenn Paulus das Evangelium erzählt hat, finde ich, hat es mit Demut getan, mit der Haltung der Wertschätzung, weil er wusste, was eigentlich auch wir wissen. Die Welt heute und auch damals braucht keine Besserwisser, die gibt schon genug, sondern wenn, dann Gnadenanbieter. Genau das tut jetzt Paulus, wenn er seine Geschichte erzählt. Er erzählt am Ende nicht seine Geschichte, sondern Gottes Geschichte, wo Gott mit ihm so krass in den Weg gegangen ist, wie nur Gott das tun kann. Wir lesen das ab Vers 4. Das ist das, was sein Leben beschreibt, bevor ihm Jesus begegnet ist. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte. Derjenigen, der Pharisäer und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusagen erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Ich finde es bemerkenswert, wie Paulus hier vorgeht. Er war jemand, der jetzt in seine Kindheit geht. Er beginnt mit dem, was die Leute nämlich wussten. Er war einer, der sich wirklich enorm für den Glauben der Juden eingesetzt hat. Und genau hier beginnt er, weil das war damals vielen bekannt. Und jetzt erzählt er, wie konsequent er seinen Glauben gelebt hat. Nämlich voller Überzeugung, dass die, die an Jesus glauben, daneben sind. Es war also eine Haltung von Selbstgerechtigkeit. Er war einer, der sich angemaßt hat zu beurteilen, dass die anderen völlig daneben sind. So daneben, dass er bereit war, ihnen das Leben zu nehmen. Was für eine Einstellung, Selbstgerechtigkeit. Und ich finde, hier stellt er sich wieder auf eine Stufe mit seinen Zuhörern. Weil ich glaube, das war teilweise auch ihr Problem. Paulus hatte die vor Augen und er hat ihnen gezeigt, ich bin genau wie ihr. Ich habe versucht, meine Gerechtigkeit durch meine Taten zu verdienen. So einer war ich. Und jetzt kommt er zu dem Moment, wo sich das geändert hat. Wir nennen das Bekehrung. In dieser Absicht reise ich auch dann nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Jetzt berichtet Paulus wie sein Weg sich mit dem allmächtigen Gott, mit Jesus Christus kreuzt und wie es dazu kam, dass einer, der so starken Verfechter war von Selbstgerechtigkeit, bereit ist, sein Leben an Jesus Christus festzumachen. Er beschreibt hier nicht zu viele Details, sondern er geht auf das Wesentliche ein. Und im nächsten Abschnitt, im letzten, den wir angucken, erzählt er von der Auswirkung davon. Was diese Erscheinung von mir mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündigt, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Paulus greift das heraus, was für ihn entscheidend war. Nämlich, dass er, der so voller Selbstgerechtigkeit unterwegs war, einen kennengelernt hat, der ihm seinen falschen Weg vergeben hat, ihm in Gnade beschenkt hat mit einem neuen Leben. Aus einem Verfolger, ein Verkündiger der Gnade. Das kann nur der lebendige Gott tun. Auch bei uns, alle, die mit Jesus leben, haben sich Dinge verändert. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns da wieder mit beschäftigen, mal, was ist es eigentlich? Vielleicht wissen wir es gar nicht mehr so genau, weil wir schon so lange mit Jesus leben. Wir wurden vielleicht befreit vom schlechten Gewissen. Vielleicht erzählt jemand anderes und ich wurde befreit von der schrecklichen Angst, die mich immer wieder überfallen hat. Jemand anderes erzählt und ich war jemand, der war sowas von jähzornig. Und Jesus hat aus mir jemand gemacht, der geduldig sein kann. Ein anderer kann vielleicht erzählen und ich war sowas von egoistisch unterwegs. Aber ich kann es bezeugen, dass Gott mir einen Blick für meine Mitmenschen geschenkt hat. Wir erzählen unsere Geschichte, indem wir zeigen, Gott ist einer, der noch heute wirkt. Jetzt kommen wir zur Frage am Ende von diesem Erlebnis, wo der Paulus weitergegeben hat. Was war die Reaktion? Könnt ihr selber kurz nochmal reingucken. Was war die Reaktion auf diese Geschichte? Festus sagt, du bist verrückt geworden von Sinnen. Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Was für eine Reaktion. Ich finde irgendwie das ermutigend, weil das können wir auch erleben. Dass jemand sagt, also hast du was Falsches geraucht? Und guck mal, ich muss ehrlich sagen, also wenn zu mir jemand kommen würde und sagen, hey, ich bin vom Pferd gefallen und Gott ist mir begegnet, würde ich sagen, also irgendwas ist bei dir oben nämlich ganz klar. Und guck mal, ab und zu wünschen wir uns vielleicht, dass wir auch so eine krasse Geschichte erzählen können wie Paulus. Das ist nicht die Garantie, dass Menschen sagen, hey, an den Gott will ich jetzt auch glauben. Das ist eine krasse Geschichte, die der hat. Und wir können genau die gleiche Reaktion ernten. Bist du eigentlich verrückt? Aber wir hatten jetzt, glaube ich, an der dritten Einheit, unsere Aufgabe ist doch gar nicht, die Frucht zu bewirken. Unser Auftrag ist, zu erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Die Reaktion ist gar nicht unsere Sache, das ist nur Gott, der Herzen verändern kann. Aber es gibt noch eine zweite Reaktion, nämlich von Agrippa. Er erwidert, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde. Schau, die gleiche Geschichte, zwei unterschiedliche Zuhörer und der eine, bei dem beginnt zu wirken. Das ist das Wunder, das passiert, wenn wir erzählen, was Gott tut, dann kann es passieren, dass plötzlich ein Herz angesprochen wird und jemand zum Nachdenken kommt. Zwei Männer, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Und wir merken hier auch, das beste Zeugnis, wie wir dazu sagen, muss nicht dazu führen, dass jemand sagt, vielen Dank, das war super, dass du mir das jetzt erzählt hast. Aber es kann genau das bewirken. Am Ende ist es nie das, was wir erzählen, was Menschen gewinnt, sondern es ist immer etwas, das Gott tut. Wir geben Menschen nicht auf, wenn sie hier wieder Festus reagieren. Sie bleiben weiterhin wertvolle Menschen, mit denen wir weiterhin auch Kontakt pflegen. Gegen Schluss möchte ich nochmal ermutigen, weil ich genau weiß, dass hier wahrscheinlich viele sitzen, denen es ähnlich geht, wie es mir schon oft geht oder ging. Da sitzt man im Gottesdienst oder einem Anlass, wo zum Glauben an Jesus eingeladen wird. Und sehr häufig erzählt da jemand, wie er zum Glauben gekommen ist. Und wir lieben doch welche Geschichten? Die spektakulären, oder? Ja, ich mag die auch. Aber ich kann euch sagen, diese spektakulären Geschichten haben mich zwar oft fasziniert, aber zugleich enorm verunsichert. Warum? Weil ich dachte, was kann ich schon erzählen? Und mich persönlich haben sehr häufig die Geschichten ermutigt, die vielleicht sehr ähnlich waren wie meine eigene. Mich fromm in gläubiger Familie aufgewachsen. Und dann hat man verstanden, dass ohne Jesus Christus mein Leben eines ist, das eben nicht außer Gemeinschaft mit Gott unterwegs ist. Ist es nicht genauso ein großes Wunder, wie wenn einer, der richtig dick drin war, wenn ich so sagen darf, erkennt, hey, ich brauche auch Jesus. Beides ist ein Wunder. Und deshalb möchte ich uns Mut machen. Erzählen wir die Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Weil es etwas ist, das wir doch bezeugen können. Etwas, wo meine Mitmenschen mit dem in Verbindung bringt, was Gott in meinem Leben tut. Gott gebraucht nämlich ganz normale Menschen, um ganz normale zu erreichen. Deine Geschichte ist wichtig und wir dürfen lernen, wie wir sie gut erzählen. Es wird dann hier zumindest, nicht online, aber hier in Gschwend, so sein, dass wir das uns gemeinsam erzählen können, dass wir das auch wirklich tun, weil ich glaube, das ist schön, auch mal voneinander zu hören. Und da möchte ich einladen, am Mittwoch zu kommen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ab und zu ist es schon merkwürdig, dass wir gar nicht mehr uns bewusst sind, was es bedeutet, dass du in unser Leben getreten bist. Es ist irgendwie so normal geworden. Irgendwie so, dass wir gar nicht mehr sehen, was du uns geschenkt hast. Ein Leben, wo wir an der Hand des allmächtigen Gottes durch den Alltag gehen dürfen. Ein Leben, wo wir zwar lang nicht alles verstehen, was hier auf der Erde passiert, aber wissen, es kommt der Tag, da werden unsere Tränen abgetrocknet. Es kommt der Tag, da wird Gerechtigkeit geschehen. Es kommt der Tag, da finden wir eine Antwort auch auf das, was wir heute noch ungerecht finden. Danke für dieses Leben, das du uns ermöglicht. Und hilf uns zu lernen, viel natürlicher unterwegs zu sein, wenn wir Menschen begegnen. Einfach mit der Erwartung, dass du Türen öffnest, weil du ein Gott bist, der doch in uns lebt. Und dort, wo wir unser Leben, das du mit uns lebst, mit anderen teilen, gibt es diese Momente, wo wir staunend feststellen, dass du andere Türen öffnest, dass du uns gebrauchst als Werkzeug und ab und zu sehen wir es gar nicht und erst später kapieren wir es, dass du mit uns unterwegs warst. Und dort, wo wir versagt haben und eine Gelegenheit außer Acht gelassen oder völlig vermasselt haben, bist du ein Gott, der uns nicht wegwirft, sondern uns einen neuen Auftrag gibt, weil du ein Gott bist, der voller Gnade und Güte ist. Einer, der uns begleitet, stärkt und segnet. So bitten wir dich, segne du uns in der Woche, wo vor uns liegt. Hilf uns, freudig, nicht zwangbehaftet, so natürlich von dir zu reden. Amen.